People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Cliff Lehn mit seiner Perspektive auf Personalarbeit im Spannungsfeld zwischen persönlichen und technologisch geprägten Touchpoints sowie die Rolle von HR heute und in Zukunft. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr hochtrabend, was wir heute hier gemeinsam vorhaben, Cliff.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch herausfordernd, ähnlich wie deine Anreise. Die war nicht so leicht heute, oder?
Ich komme vom Niederrhein. Ich musste nach Heilbronn und die Deutsche Bahn hat gleich 2 von 2 Zügen ausfallen lassen, die ich nehmen wollte. Dementsprechend, aber ich bin trotzdem hier und ich freue mich, hier zu sein. Also danke für die Einladung. Schön, da zu sein.
Ja, danke auch, dass du da bist, denn du bist ja ein Mensch, an dem man im HR förmlich nicht vorbeikommt. Also ohne dich persönlich zu kennen, kennt man dich gefühlt schon. Das ist wirklich sehr, sehr besonders, denn du hast ja extrem lange schon auch über HR publiziert, geschrieben. Du warst 2021 Fachjournalist des Jahres auch in dem Brit, hast dich dann nach den 6 Jahren, als du Chefredakteur der Personalwirtschaft warst und dann auch noch 3 Jahre lang parallel für die gesamte HR-Themenwelt im FAZ-Fachverlag inhaltlich verantwortlich warst, aus freien Stücken, wie du selbst sagst, selbstständig gemacht. Das war Mitte 2023. Vielleicht auch da die Frage nach dieser wirklich so stark journalistisch geprägten Phase, wo es ja eigentlich auch tolle Stationen gab. Wie kamst du dem Entschluss?
Naja, ich sag mal so, es war so eine relativ klassische Mittelmanagement-Rolle. Also das heißt, du hast Verantwortung für ein Team, du hast gleichzeitig natürlich auch Verantwortung im Verlag und du merkst natürlich auch, viele Dinge gehen, du hast vieles auch schon bewegt und manches geht eben auch in einer größeren Struktur eben nicht. Manchmal hat man das Gefühl, man will vielleicht ein bisschen schneller, man will vielleicht ein bisschen agiler, vielleicht ein bisschen radikaler sich entwickeln oder das Team entwickeln, die Strukturen entwickeln und das klappt eben nicht immer so, wie man sich das hundertprozentig vorstellt. Trotzdem, ich bin da total im Guten rausgegangen und für mich war einfach so ein Punkt erreicht, wo ich das Gefühl hatte, ich will nochmal mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Beinfreiheit eigene Themen und eigene Formate auch entwickeln. Ne? Deswegen also eine Entscheidung sozusagen für das eigene, gar nicht so sehr gegen den Verlag oder gegen die Redaktion, sondern eher für den eigenen Weg noch. So würde ich es vielleicht beschreiben.
Wie gut, dass du jetzt nicht mehr in der Bahn sitzt, sondern hier im Podcaststudio. Da hast du auf jeden Fall die Beinfreiheit.
Da ist Beinfreiheit da.
Du kannst auch aufstehen, musst nur den Abstand zum Mikrofon wahren.
Ja.
Mittlerweile, und auch wenn man auf LinkedIn schaut, steht ja auch, dass du als Autor, Texter, Podcaster, Host, Soundtüftler, Producer, Konzeptentwickler, Sparringspartner oder auch Ideengeber unterwegs bist.
Ja, ja.
Deshalb freuen wir uns, dass hier auch gewisse Anteile heute in den Podcast Eingang finden. Was auch spannend ist, 2024 hast du dann mit Kawa Yunusi den Spiegel-Bestseller Die große Potenzialverschwendung geschrieben, auf den Markt gebracht. Auch da war ja das Feedback sehr groß und einfach auch eine coole Geschichte. Also euch beide da als Autoren eben auch dann zu haben. Was waren da so die Kernpunkte, die Kernthese oder vielleicht auch die Motivation von dem Buch?
Eigentlich ist es ein klassisches Ghostwriting. Also Kawa steht auf dem Cover. Und Cliff hat den Text geschrieben, also ein klassischer Ghostwriting-Auftrag. Nur in dem Fall vielleicht Deutschlands sichtbarster Ghostwriter, weil sowohl Kawa als auch ich sind da ganz offen mit umgegangen. Das heißt, wir fangen an mit Kawas persönlicher Geschichte tatsächlich. Er ist mit 13 aus Afghanistan geflohen, stand mit einer Plastiktüte am Frankfurter Airport und hat neu angefangen mit seinem Leben allein und ist zum wichtigsten Personaler von SAP geworden. Das muss man erstmal schaffen. Und diese Geschichte, die erzählen wir am Anfang. Und aus dieser Geschichte heraus entwickeln wir eigentlich die These, dass wir vielen Menschen, viel mehr Menschen diese Chance geben sollten, neu anzufangen, meinetwegen in Deutschland oder sonst wie aus einer Rolle, die vielleicht nicht so privilegiert ist. Da gibt es ganz verschiedenste Schattierungen. Wenn wir mal die Diversitätsdimension uns allein nur anschauen, kann man feststellen, dass vielen Leuten diese Chance so nicht gegeben ist bei uns im System. Und wir appellieren einfach daran, dass Unternehmen, aber auch Gesellschaft dafür sorgen kann und sollte, mehr Menschen Chancen zu geben, eben ihr Potenzial wirklich zu entfalten und zu entwickeln. Das ist die Grundthese und die deklinieren wir quasi einmal im Buch durch verschiedene Aspekte und Kapitel hindurch. Immer mit einem positiven Menschenbild, immer mit dem Blick darauf, dass wir beide der Überzeugung sind, dass Menschen großes Potenzial haben, wir ihnen aber auch eben das Zutrauen schenken müssen, dieses Potenzial eben auch abzurufen.
Und da hat HR ja eine ganz große Kernrolle, weil sie ja letztlich diejenigen sind, die auch entscheiden, wer im Sinne eines Türstehers auch irgendwie reinkommt, wer sich auch genauer angesehen wird. Oder wie interpretierst du da auch die Rolle von HR, wenn es genau um diese Fragestellung geht?
Auf jeden Fall. Also im Prinzip ist HR ja die Abteilung, die sich um den Menschen kümmern sollte. Ja, das steht eigentlich im Kern. Nur in der Praxis sehen wir natürlich ganz oft, dass es eher um Prozesse geht, dass es eher meinetwegen um technische Fragen geht. Dass es um komplexe organisatorische Dinge geht und der Mensch immer weiter sozusagen aus diesem Mittelpunkt herausrückt. Ja, und es wäre eigentlich natürlich eine optimale, sagen wir mal, HR-Arbeit oder People-Arbeit sollte sich wieder in irgendeiner Form mehr um den Menschen drehen und wirklich auch das Individuum in den Blick nehmen. Wobei ich natürlich weiß, weil ich mit vielen PersonalerInnen rede, dass das nicht so einfach ist. Ich weiß, jeder hat einen Tisch voll, jeder hat viel zu tun, jeder hat volle To-Do-Listen und alle sind froh, wenn sie irgendwie auch durch den Tag kommen, durchs Jahr kommen. Das ist mir alles auch bewusst. Trotzdem sollte das aus meiner Sicht ein Ideal sein, um wirklich gute Personalarbeit zu leisten.
Bin ich gleich auch nochmal drauf gespannt, wie du KI in dem Zusammenhang quasi einordnest, ob sie uns eigentlich eher wieder mehr Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, genau das zu tun oder eigentlich eher so ein bisschen gegenläufig ist. Mhm. Bevor wir das aber tun, vielleicht noch so ein paar private Hacks zu deiner Person. Du bist extrem sportbegeistert. Also Paddle ist auch etwas, was du für dich entdeckt hast. Ja. Weißt du übrigens, woher Paddle kommt? Also du hast vorhin im Aufzug schon eine ganz gute Andeutung gehabt, aber Woher auch so diese Art des Spiels, woher die geprägt ist?
Also ich weiß, dass Paddle aus Südamerika kommt. Ich nehme an, aus Argentinien, weil die weltbesten Spieler kommen entweder aus Argentinien oder aus Spanien. Deswegen würde ich sagen, eine von den beiden Orten sollte die Wiege des Padel sein. Aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich sagen.
Also es gibt Don Enrique Corcuera, das ist ein Mexikaner, der unbedingt einen Tennisplatz auf seinem Anwesen haben wollte. Mhm. Und dann war aber nicht genug Platz. Also hat er gesagt, ich habe nur Platz für die Hälfte.
Ja.
Und hat es dann halt, sagen wir mal, der Überlieferung nach in so einen Betonkasten quasi dann seinen Platz gemacht. Und auf einmal waren Wände da und daraus ist dann letztlich Paddle abgeleitet worden. Paddle ja so viel bedeutend irgendwie wie Schläger. Mhm. Und so ist dann dieser Paddlesport aus Mexiko heraus wohl populär geworden. Also auch ganz spannend.
Ja, das ist ganz witzig, wenn man sich so Videos anschaut, also südamerikanische Videos tatsächlich aus den 80ern oder so. Es gibt auch so Videos, wo Diego Maradona auf so einem sehr klassischen Paddle-Court, also quasi in so einem Betonkasten auch spielt. Ne? Und du siehst einfach, wie das da schon, also natürlich nicht mit so Paddle-Schlägern, wie man die dann heute hat, sondern alles noch ein bisschen rudimentärer. Aber du merkst natürlich, das gehörte damals schon Teil zur, also war damals schon Teil der dortigen Kultur, ne? Und kommt ja hier erst sozusagen gerade als Trendsport an.
Ja, die am stärksten wachsende Sportart aktuell und eigentlich auch eine ganz schöne Parallele zur HR, denn wie du gerade gesagt hast, die Technologie der Schläger, also das Spiel ist im Kern quasi gleich geblieben, richtig, die Herausforderung, aber die Technologie findet natürlich auch da Eingang, man versucht sich immer weiterzuentwickeln und das Ganze da eben auch aufs nächste Level zu heben. Ansonsten, du hast zwei Söhne, du liebst Musik, also du bist musikalisch sehr, sehr stark orientiert, hast ein extrem breites Netzwerk, was auch damit zu tun hängt, dass du ja Station hattest in Amsterdam, Dublin, Brüssel. Also dadurch hast du dir ein sehr breites Netzwerk aufgebaut, was du auch immer wieder versuchst zu pflegen, so übers Jahr. Also bist auch da sehr, sehr stark unterwegs und häufig ja auch Moderator von Podcasts tatsächlich. Also entweder auch mal Gast, aber meistens ja auch in erster Front unterwegs. Wie ist es heute für dich, Gast zu sein?
Finde ich eigentlich ehrlich gesagt ganz cool, weil man ein bisschen sozusagen frei Schnauze noch mehr. Du musst jetzt sozusagen die Führung übernehmen. Du hast den Fahrplan vor Augen und musst schauen, dass die Zeit passt und dass ich nicht vom Pfad der Tugend abkomme und so. Das ist alles deine Aufgabe und ich kann quasi mehr oder weniger frei Schnauze sprechen. Eigentlich ganz angenehm.
Sehr schön, dann versuchen wir das in den nächsten Minuten angenehm zu gestalten. Auf Augenhöhe, Führung auf Augenhöhe. Genau. Wir haben gerade schon das Thema HR gestreift und eben auch das, was ich schön fand, du hast gesagt, im Kern geht es ja darum, wirklich das Potenzial von Menschen zu erkennen. Also nicht irgendwie andere Dinge so in den Mittelpunkt zu rücken, sondern wirklich auf den Menschen zu schauen. Und du beschäftigst dich ja auch stark mit dem Thema KI. Mhm. Wie nimmst du das wahr? Ist KI da etwas, was uns unterstützt, weil es eben gewisse Dinge auch wegnimmt, uns ja auch ein Stück weit auch entlastet und vielleicht mehr den Blick eben ebnet? Oder sagst du dadurch, dass alle sich überlegen, wie kann KI jetzt unsere HR-Welt irgendwie verändern, ist gar nicht mehr der Blick so beim Mensch, sondern nur bei diesem für viele nicht zu greifenden Thema?
Ja, also ich würde ganz grundsätzlich sagen, gerade je mehr Technologie und KI unsere Welt durchdringt, desto wichtiger wird das Persönliche, das Direkte, die Begegnung im echten Leben. Ja, weil wir werden immer mehr Situationen haben, wo diese Art von Dialog, sobald er auf einem Screen dargestellt wird, nicht mehr erkennbar ist, ob wir das wirklich sind oder ob das zwei Avatare sind oder was auch immer. Deswegen die persönliche Begegnung, die persönliche Zuwendung, menschliche Empathie wird, glaube ich, immer wichtiger. Also auch wenn man sich diese Skillverschiebungen laut internationaler Studien anschaut, dann sind in 3, 4, 5 Jahren diese menschlichen Skills, die werden immer wichtiger. Es ist nicht nur Technologiekompetenz, AI-Kompetenz und ähnliches, sondern die menschlichen Kompetenzen werden parallel dazu immer wichtiger. Und das unterstützt total meine These. Ich glaube wirklich, in Zeiten, wo alles immer technologischer wird, wird die Menschlichkeit immer mehr noch zu unserer Superkraft. Mehr noch als vorher, würde ich behaupten.
über das Thema KI, wenn es auch um Enablement geht, da gibt es ja ganz viele Angebote. Also man kann jetzt irgendwie, ne, DataDan hat ja zum Beispiel auch den KI oder den ChatGPT-Führerschein rausgebracht, was ich übrigens einen super coolen Ansatz finde, weil du halt sagst, du hast so wie so ein, es ist wie beim Hund, also was ja auch diskutiert wird, man sollte, nicht jeder sollte sich einen Hund holen, sondern gewisse Grundlagen eben verstehen. Ich finde so dieses Thema KI-Technologiebefähigung wird momentan sehr stark mitgedacht. Jetzt hast du gerade auch über das Thema Potenzial gesprochen und auch diese menschlichen Tugenden, die wichtig sind. Wie siehst du da das Verhältnis? Also hast du das Gefühl, da wird auch ausreichend, was so Befähigungen, Angebote auf dem Markt angeht, auch der Fokus gelegt? Oder denkst du immer noch, oder hast du das Gefühl, das passiert so en passant?
Du meinst Befähigung für KI?
Nutzung? Befähigung für den anderen Aspekt, eben nicht KI, weil ich finde, da gibt es ganz viele tolle Programme. Mhm. Wirklich Befähigung für diese menschlichen Tugenden, das, was du sagst, was auch wichtiger wird, Empathieangebote. Ja. Also ich kenne jetzt kaum so, dass ein Unternehmen sagt, no, wir machen gerade eine Empathieschulung.
Ja, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so sehr ein KI-Thema, aber insbesondere ein Social-Thema, dass jeder vor seinem Ding hängt. Ich bin auch, wie gesagt, eben länger im Zug gesessen und jeder hat seine eigene Bubble inzwischen. Das finde ich schon ein extremes, ich will es nicht ein Problem nennen, aber es ist schon eine Entwicklung, die mich besorgt, auch mit Blick auf meine eigenen Kinder, weil sobald die das Ding vor der Nase haben und die sind 10 und 13, das heißt, die haben beide auch so ein Teil mittlerweile, dann würde ich mal sagen, also 20% weniger IQ in einer Sekunde, ja, sobald das Ding vor der Nase ist. Und das geht wahrscheinlich für uns beide ganz genauso. So, und wenn dann jeder nur noch seins hat, das ist ein Riesenproblem. Ne? Und diese Zuwendung zum anderen, die geht natürlich zunehmend verloren. Und ich glaube, Unternehmen können darauf hinwirken, dass Menschen sich wieder begegnen und auch in Kontexte kommen, wo man miteinander reden und interagieren muss. Das ist ja eine klassische HR, eine People-Development-Dimension, ja, Menschen zusammenzubringen in sozialen Kontexten. Das gilt auch gesellschaftlich, politisch. Ja. Wir müssen schon dafür sorgen, auch jeder Einzelne von uns, dass wir uns wieder begegnen. Ne? Das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich. Ne? Und das fängt natürlich im Kleinen an. Also wir reden gleich noch über Musik. Ich mache manchmal bei mir zu Hause auf dem Dorf, machen wir so Mitsingabende. Ja? Da kommen wirklich groß und klein, vom 4-Jährigen bis zur 86-jährigen Dame, kommen Leute zusammen sozusagen im Gemeinsaal und singen Lieder. Ja? Also einfach sozusagen Schlager oder auch irgendwelche Arten von Lieder, die alle kennen. Ne? Und so kommt man dann zusammen. Und da sind plötzlich diese ganzen Dinge, die vermeintlich trennend sind, also politische, gesellschaftliche Ansichten, monetäre Gegebenheiten und Ähnliches, die werden dann nicht mehr so relevant in dem Moment. Ne? Musik verbindet, aber es gibt noch ganz viele andere Aspekte in der Gesellschaft, die verbinden, Sport meinetwegen oder ne, ganz viele andere Punkte, die man nutzen kann, um Menschen zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf die Frage einzahlt, aber ich bin ein wenig abgekommen.
Nein, doch, das zahlt auf jeden Fall auf die Frage ein, weil es im Endeffekt, ja, was du sagst, es sind diese Emotionen. Und das heißt, vielleicht braucht auch dieses Thema gar keine Befähigung für sich, sondern sie braucht einfach den Raum, damit sie letztlich geschieht. Weil es gibt ja auch nicht den einen Weg. Menschen sind so unterschiedlich. Du hast jetzt auch gerade die 4-Jährigen und die 86-Jährigen angesprochen. Jeder Mensch braucht auch so ein bisschen was anderes. Und diese Befähigung passiert dann wahrscheinlich genauso ein bisschen auch in dem Rahmen.
Jeder braucht was anderes. Und doch braucht jeder dasselbe. Ne? Jeder braucht Zuwendung, jeder braucht Empathie, jeder braucht sozusagen den Blick für seine Persönlichkeit, jeder braucht Liebe. Ja, das ist einfach so. Und das gilt auch in der Zusammenarbeit. Also ich meine, auch für Chefs, auch für Führungskräfte gilt das halt einfach, den Menschen Zuwendung zu geben. Und ich weiß selbst, ich war ja selbst länger Führungskraft und ich weiß selbst, dass man das nicht immer richtig macht und dass man in seinen eigenen Idiosynkrasien sich verliert, ja, und da auch viele Fehler macht, logischerweise. Und auch nicht jedem immer Liebe schenkt, sondern dass man manchmal auch das Gegenteil tut, ist mir alles vollkommen klar. Deswegen will ich das jetzt hier nicht irgendwie anders darstellen, als es ist. Aber dieses Bedürfnis ist natürlich bei jedem, grundsätzliche Bedürfnisse sind bei jedem Menschen ähnlich. Muss ich einem Psychologen ja nicht erklären. Das weißt du besser als ich.
Was ich immer sage, ist bei Führen, da haben wir natürlich noch das Haar drin, aber in gewisser Weise steckt da ja, finde ich, auch Fürsorge drin. Also ich finde immer, Führen und Fürsorge hat auch sehr viel miteinander zu tun. Und deshalb bin ich auch nicht der allergrößte Freund davon. Du sagst, Menschen müssen zusammenkommen. Ich finde diesen Liederabend gut, weil er halt irgendwie mal sagt, so, hey, komm, wir machen mal was zusammen. Mhm. Aber häufig ist ja die Antwort in Unternehmen, wir machen eine Weihnachtsfeier, wir machen ein Sommerfest. Ja. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass man auch mal einen Erfolg feiert. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel den Deutschen Personalwirtschaftspreis gewinne, das wird dir wahrscheinlich gefallen, dieses Beispiel.
Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ja.
Vielen Dank, das gebe ich weiter. Das ist nicht der Ball, den ich fangen sollte, sondern quasi ja nur make gesamthaft. Aber die Geschichte ist einfach die, weißt du, so Erfolge zu feiern. Das, finde ich, kommt halt häufig irgendwie auch so kurz. Weil genau da fängt der Führung an, das auch auf dem Schirm zu haben, zu sagen, Mensch, jetzt wäre ein guter Moment. Lass uns doch jetzt mal irgendwie Wie nimmst du das wahr?
Total, total. Also ich glaube, das gilt für viele HR-Abteilungen gerade, aber es gilt auch für die Wirtschaft im Ganzen. Wir sind alle unter extremem Druck. Alle sind tierisch am Hasseln, ihren Zielen am Hinterherhecheln. Und wenn man das erste Zwischenziel erreicht hat, dann muss man schon wieder zum nächsten. Man kommt gar nicht mehr dazu, durchzuatmen, mal zu sagen, Mensch Leute, das haben wir richtig gut gemacht. Das habt ihr richtig gut gemacht. Wir nehmen uns jetzt mal diesen Moment, um kurz mal einmal zusammenzukommen, das zu feiern und dann morgen können wir weitermachen. Ja? Aber jetzt ist gerade erstmal Zeit, um durchzuatmen. Und das passiert selten. Ich muss aber auch zugeben, auch ich als Selbstständiger, ich bin mein eigener Chef und mein eigener Mitarbeiter, auch das stelle ich dann auch fest manchmal, ne, dass ich auch mir dafür auch zu wenig Zeit nehme. Ne? Auch selbst in der Selbstführung, ne, da fängt es ja schon an. Und das ist ja, glaube ich, bei vielen Führungskräften so, dass man mit sich selbst anfängt, um es dann ins Team reinzugeben. Und diesen Moment einmal kurz innezuhalten und zu sagen, hey Leute, war richtig cool, danke. Das sind diese kleinen Momente von Führung, die nicht immer gelingen, leider.
Aber das sind tatsächlich, finde ich, diese Moments that matter. Mhm. Und was mich auch interessieren würde, ist, es gibt ja auch so zwei unterschiedliche Haltungen. Also das eine ist zu sagen, packt die Leute einfach zusammen. Mhm. Kein Thema, kein Teamspiel, sondern einfach Begegnung. Mhm. Oder die anderen, die sagen, naja, du musst da schon irgendwie so eine kleine Olympiade machen, dir irgendwas überlegen, was die Leute auch eint. Was wäre für dieses Thema, weil du sagst ja, die Menschen haben irgendwie Unterschied, jeder Mensch braucht was anderes und irgendwie doch das Gleiche. Ja. Wie schätzt du das ein? Wie würdest du so ein Team-Event oder dieses Thema, wie würdest du das angehen? Sagen eher im Gro, macht da, findet euren Rahmen oder auch so ein bisschen Rahmen vorgeben?
Gute Frage. Vielleicht gutes Beispiel ist so eine Hochzeit. Ja? Also ich sag mal, es gibt ja solche und solche Hochzeiten von bis. Und anstrengend wird es ja dann, wenn es nur diese durchstrukturierten Spiele gibt, auf die eigentlich in der Enge keiner dann Bock hat, wenn es zu viel ist. Cool ist aber schon, wenn alles einen Rahmen hat, sodass Leute sich treffen können, begegnen können, dass man eine sehr heterogene Gruppe irgendwie miteinander vernetzt. Das macht schon Sinn. Ne? Das heißt, also, es ist schon immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ich würde sagen, also ich kann ja aus meinem persönlichen Erleben und aus meinem Arbeiten auch berichten. Ich mache schon auch relativ regelmäßig selber Events mit verschiedenen Playern und Partnern im Markt. Und mir geht es immer darum, dass die Leute, also wie soll ich sagen, es soll schon immer so ein bisschen Edge haben und eine Art von Austausch ermöglichen, der so im Business-Kontext eigentlich seltener ist. Also du sollst schon immer so ein Gefühl haben von, ich bin eigentlich hier gerade bei Freunden zu Hause, mehr als businessmäßig kann ich mir das jetzt erlauben, so ein bisschen über die Stränge zu schlagen und so. Das würde ich gerne ausradieren, so, sondern jeder soll eher Mensch sein, eher persönlich sich sozusagen einbringen können. Das machen wir in Düsseldorf beim Hire-Abend bei Friendsgiving mit Cameo, mit Demi Knisch. Das haben wir bei HR Hosen runter jetzt in Hamburg gemacht, wo wir in St. Pauli wirklich die Stadionkneipe gemietet haben und HRler zusammengebracht haben und versucht haben, wirklich so unsere HR-Thesen auf Bierdeckeln zu diskutieren. Also ich versuche schon, die Menschen persönlich zusammenzubringen an Orten, die auch besonders sind und die dazu verleiten, wirklich ehrlich und offen miteinander zu diskutieren. Gelingt das immer? Nee. Aber schafft man einen Rahmen dafür, um das wahrscheinlicher zu machen? Ja. Und das ist so ein bisschen Teil meiner aktuellen Mission auch. HR auf eine Art und Weise zu diskutieren, es geht ja schon immer um Fachinhalte. Ne? Das ist ja schon auch als Fachjournalist sind auch fachliche Inhalte und Menschen, die ich fachlich zusammenbringe. Aber es soll immer Freude machen, es soll Spaß machen.
Ja, an diesen Perspektivwechsel. Also du sprichst ja dieses Straßenbahn-Event auch an, wo ihr da durch Düsseldorf gefahren seid. Ich konnte leider nicht, aber Steve und Dennis waren ja unter anderem auch aus meinem Team da und die waren auch total begeistert. Weil was mir da gefällt ist, es ist trotzdem ein Thema, was verbindet, weil was ich persönlich hasse, sind virtuelle Cafés oder auch die MIPA. Das ist einfach nicht mein Ding, weil ich sage, das hat einfach so eine überhöhte Bedeutung. Aber was ja cool ist, wenn du mit jemandem gemeinsame Erlebnisse hast, in einem Setting, aber trotzdem ein bisschen die Perspektive wechselst. Und du sprichst die Beinfreiheit an. Ich denke, die war in der Straßenbahn wahrscheinlich ein bisschen mehr gegeben als heute bei deiner Herfahrt. Ja. Von daher finde ich das schön, wie du es auch einbettest, zu sagen, gib den Rahmen vor und lass dann aber auch in dem gewisse Dinge passieren. Und vielleicht legst du einen Quiz mit Fragen hin, falls die Leute kein Thema haben. Ja. Aber es ist kein Must.
Genau. Also auch mal fünfe gerade sein lassen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch, wie gesagt, inhaltlich aber auch eben authentisch miteinander Spaß haben zu können. Also freudvoll miteinander zu interagieren, ohne so eine, sagen wir jetzt mal, Business-Maske aufhaben zu müssen. Ich glaube, wenn man so einen Rahmen schafft, dann ist das ein gutes Erlebnis für die Teilnehmenden. Und die kommen A, gerne wieder. Und die Verbindungen, die man dort knüpft, die sind haltbarer und haben auch einen, ich sag jetzt mal, Business Value. Ja, das ist ein komischer Begriff in dem Zusammenhang. Aber ich glaube schon, dass man auf diese Beziehungen anders zurückgreift als auf einen reinen LinkedIn-Kontakt oder jemanden, den man so bei einem klassischen Business-Event mit Krawatte getroffen hat, so ein bisschen förmlicher. Ich glaube schon, dass man da anders kommuniziert im Nachgang.
Lustig, dass du die Krawatte ansprichst. Man spricht ja auch von Strong Ties und Weak Ties, also von diesen Beziehungen letztlich. Was uns natürlich beim Thema Beziehungen und Hochzeit, also das hast du ja selber ins Feld geführt, interessiert, wie hast du geheiratet? Also natürlich ein bisschen persönliche Frage, aber ich glaube, euch interessiert es. Also wie war denn deine Hochzeit?
Das ist interessant insofern, weil ich bin an den Ort des Geschehens kürzlich erst zurückgekehrt. Das war nämlich so, wir haben das relativ sehr spontan entschieden, um genau zu sein. Das war, also ich mache es jetzt ganz kurz.
Wir haben Zeit, du. Ich soll ja die Zeit managen. Ich glaube, das interessiert uns alle.
Ja, also ich habe tatsächlich beim Standesamt damals in Köln angerufen, habe gefragt, wann habt ihr den nächsten Termin frei? Das war der Donnerstag vor dem Karfreitag 2012. Ja, Mensch, Junge, das wäre der Donnerstag, 11.40 Uhr, kannst du kommen. Ja, dann sind wir nächste Woche zum Standesamt gefahren und haben geheiratet. Das war die ganze Story, end of story. Also einerseits gute Geschichte, aber ist nicht viel passiert, außer dass wir irgendwann gesagt haben, Mensch, wir wären jetzt soweit, machen wir und let's do it.
Scheint ja ein bewährter Ansatz zu sein. Also wir sehen den Ring an deiner Hand.
Genau.
Also der scheint auf jeden Fall auch zu
der
bleiben.
Der hält.
Sehr gut, da wünschen wir weiterhin alles Gute und natürlich auch liebe Grüße. Du hast uns auch was mitgebracht.
Ja.
Auch das ist ja etwas, was wahrscheinlich bleibt, beziehungsweise was du oft in den Händen hältst. Ja. Magst du mal kurz zeigen, was du mitgebracht hast?
Also der persönliche Gegenstand. Ich weiß nicht, welche Kamera besser ist. Diese hier, diese oder jene. Der persönliche Gegenstand ist ein Plektrum oder Plektron. Pleck, wie man so als Gitarrist sagt. Genau. Ich spiele Gitarre, leidlich. Also es reicht für eine Lagerfeuerbegleitung, möchte ich sagen. Oder auch für einen Lieder-Mitsingen-Abend, dafür reicht es. Ich habe nie technisch Gitarre gespielt. Also Soli oder Picking oder so ist nicht meine Domäne. Ich bin mehr so der Typ fürs Strumming. Genau, und das ist ein Pleck, das braucht man also nicht notwendigerweise zum Gitarre spielen. Ich habe es mir irgendwann mal angewöhnt. Mit 13 irgendwann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen mit Peter Buschs Gitarrenbuch seiner Zeit. Das war damals so der Weg, das heute das zu tun. Ich weiß, wie man es heute macht, wahrscheinlich mit YouTube-Videos oder mit KI. Ja.
Die einem das tatsächlich, KI ist da, glaube ich, auch eine mega Unterstützung, die Bestimmt. Schöne erkennt und die dann im Endeffekt auch gamifiziert. Da gibt es ja häufig auch diese Abstraktion, dass das wie so beim Autorennspiel, wenn du die Töne triffst, dann wird dein Auto schneller oder du hüpfst da durch die Welten.
Ja, naja, mein ältester Sohn ist heute 13, also man kann mit 13 krasse Hobbys, sage ich jetzt mal, erlernen, die einen durchs Leben tragen. Das ist so, ja. Und ich sag mal, ich habe dann in der Jugendzeit natürlich viel gespielt. Wir hatten eine Band, Punkband, Die Krönung. Das war sehr freudvoll und dann so im Studium ein bisschen weniger gespielt und so seit knapp 10 Jahren spiele ich wieder mehr. Ist cool.
Voll cool, also genau das glaube ich. Man kann sowas ja auch schön verbinden.
Ja.
Also gerade Musik ist ja auch bei so, mittlerweile durch KI, es gibt ja Suno und so Anwendungen.
Ja, das ist wahr, ja.
Es ist ja mittlerweile auch echt so, also früher war das ja sehr aufwendig, aber so ein Song für ein Team-Event, wo man mal die Sachen so zusammenpackt, irgendwie ist das cool. Auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen schade, weil als ich so auch an der Beratung angefangen habe, haben wir das dann teilweise gemacht, mit einem Kumpel oder so, Song geschrieben, der einen hat es dann eingesungen, da war das irgendwie so das Ding.
Genau.
Heute ist es irgendwie auf Knopfdruck, auch wollen wir es noch ein bisschen rappiger haben, ist gar kein Thema mehr, aber ist ja trotzdem irgendwie etwas, was schön ist und was verbindet. Und so als Kernsatz auch aus dem Podcast jetzt, also ja, den du ja auch so aufgebracht hast, jeder braucht irgendwie was Individuelles, aber doch wollen wir alle irgendwie das Gleiche. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal vielleicht auch nochmal in den HR oder in den Unternehmenskontext quasi übertragen und die passende Melodie daraus ableiten, wir haben ja vorhin auch über Führungskräfte im Fußball gesprochen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht für jedermann oder jeder Frau hier das passende Beispiel, aber da waren ja auch so zwei unterschiedliche Typen, die wir beleuchtet haben.
Ja.
Wenn jeder irgendwie eine individuelle Behandlung braucht und doch alle irgendwie das Gleiche, was macht da eine gute Führungskraft aus? Was braucht die?
Die braucht, glaube ich, insbesondere Werte. Die braucht, glaube ich, ein sehr gutes Wertekorsett. Die sollte ganz genau wissen, wofür sie steht und wofür sie eben auch nicht steht. Ne? Die sollte ein gutes, wie gesagt, auch ein Selbstführungsbild haben. Also tatsächlich ist es ja so, je besser ich mich selber führe, desto besser kann ich auch andere führen. Das ist eine... Je älter ich werde, desto mehr Wahrheit würde ich dieser Floskel geben. Also das sind so zwei Dinge, eigenes Wertekorsett genau zu kennen und auch sich danach zu richten und verbindlich dann auch zu sein in dem, was ich tue. und eben mit der Selbstführung soweit für mich zu sorgen. Das geht nicht um egoistische Motive, sondern dass ich selbst nicht in dieser Führungsrolle auch untergehe. Denn Führung ist ja nun mal auch etwas, das, wenn man anfängt, sozusagen sich für alles verantwortlich zu machen, dann geht es auch relativ schnell, dass man sehr viele Affen auf den wenigen Schultern hat, die man so hat. Und dann eben auch im Zweifel kann das eine ganz unschöne Entwicklung nehmen. Ne? Und gerade wenn man als junge Führungskraft reinkommt in so eine Rolle, dann will man vielleicht sehr viel sehr richtig machen und so. Und da ist Selbstführung ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese zwei Punkte sind, glaube ich, entscheidend. Ich bin immer ein Freund von diesem Schieberegler Vertrauen und Kontrolle. Und natürlich muss man den je nach Situation schieben. Ich bin aber immer dafür, den eher im Bereich Vertrauen zu belassen. Ja, das ist eine Frage des Menschenbilds. Und mein Menschenbild ist halt schon so, dass ich glaube, dass je mehr wir vertrauen und zutrauen, desto Menschen auch mehr geben. Und dass man da auch in einen gewissen Vertrauensvertrag sozusagen reinfindet. Und dass sich das lohnt. Ich verstehe auch alle, die das anders sehen, weil sie vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben, ob in der Kindheit, der Jugend oder dann eben auch später im Job. Ich kann das verstehen. Ich glaube aber nicht, dass es uns gesellschaftlich insgesamt weiterbringt, wenn wir versuchen, alles über Kontrolle zu lösen.
In Vertrauen steckt, finde ich, auch Trauen drin. Mhm. Also ich gucke mir immer Worte an.
Man muss sich
so
trauen, das stimmt.
Und man muss auch mutig sein. Ich habe vom Papst Benedikt, ich bringe das Beispiel jetzt, weil du ja auch so journalistisch unterwegs bist. Papst Benedikt der 16. Hat seine Biografie oder so übers Leben quasi ein Buch geschrieben. Und das ist jetzt jemand, der, sagen wir mal so, dem steht ein bisschen kontrovers auch gegenüber. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt der Mensch, mit dem ich mich auf den ersten Blick so identifiziere. Mhm. Und dann kam aber direkt im Vorwort der Satz: Ich bitte Sie nicht beim Lesen dieses Buches um ein Verstehen, sondern nur um denjenigen Vorstoß an Vertrauen, ohne den ein Verstehen nicht möglich ist. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Schulterschluss auch zu dem, was du sagst, weil ich kann in eine Situation gehen, du kannst ja in den Podcast kommen und denken, boah, der tätowierte Senzel da von May, ein bisschen wild, also keine Ahnung. Mhm. Aber dann, wenn du mir nicht vertraust, dann wird es halt auch nicht gut. Also es ist ja gegenseitig einfach auch dieses Vertrauen. Mhm. Und auch in dem Schiebereglerbild, ich glaube, je weniger Vertrauen du zulässt, desto mehr Kontrolle, desto engständiger sind halt auch die Maschen, in der sich dein Mitarbeiter bewegt. Da kannst du weniger Magie letztlich erwarten. Ich glaube, das ist dann auch okay. Aber du schaffst dann vielleicht auch weniger Raum für kreative Lösungen, für Innovation. Und da ist natürlich das Öffnen des Reglers, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber genau dann der Inkubator für tolle Ideen.
100%ige Zustimmung, weil du ja natürlich, je mehr du kontrollieren willst, hast du klare KPIs, dann wirst du messbar. Dann wird aber auch nur noch in die Messbarkeit reingearbeitet. Ne? Das ist das Problem an der Nummer. Und wenn du eben vertraust, dann hast du genau das Thema, dann weißt du im Zweifel nicht, was machen deine Leute im Homeoffice denn eigentlich wirklich. Keine Ahnung, den anderen konnte ich wieder nicht erreichen. So, aber vielleicht kommt der übermorgen mit einer super geilen Idee für ein neues Geschäftsfeld um die Ecke, die du nie selbst gehabt hättest. Ja? Und das zu ermöglichen, das braucht Vertrauen und diese Offenheit. Ne? Ich habe noch einen Gedanken eben, das führt jetzt total weg, bei der Musik eben, Stichwort, du sagtest, jeder braucht was Individuelles und doch braucht jeder irgendwie auch das Gleiche. Bei der Musik halte ich es wirklich für ein Problem, die KI-Themen. Also es ist mega geil, damit rumzuspielen. Ja, wir können kurz was zu unserem Podcast sagen und er macht uns einen Song hierzu. Super, macht Bock. Aber durch die KI wird Musik natürlich immer stärker homogenisiert, extrem stark homogenisiert. Das hat ja schon durch die Streamingdienste extrem angefangen, dass du quasi keine Intros mehr vor Songs hast, dass die Songs immer kürzer werden. Und das wird durch den KI-Trend jetzt natürlich noch viel stärker homogenisiert, dass immer mehr vom selben sozusagen in den gesamten Kulturmarkt reindrückt. Das wird ja die Filmindustrie genauso überrollen und so, die Kunst und so weiter. Und das finde ich schon problematisch. Das war nur ein Gedanke, der mir noch nachhing.
Also finde ich total gut. Was mir noch kam, also da gehen wir auch nochmal einen Schritt zurück, aber wir können ja, sind ja AG, wir haben Beinfreiheit heute im Podcast. Mhm. Das ist das Schöne. Das heißt, wir können vor und zurückgehen. Als du gesagt hast, die Führungskraft, was die braucht, ist Werte. Und da habe ich mich gefragt, also es gibt ja mit Sicherheit auch gerade in großen Unternehmen, also da findest du vielleicht das Unternehmen cool und spannend, aber sagen wir mal, in deinem Bereich prägst du gewisse andere Dinge auch nochmal aus. Also es gibt vielleicht Unternehmenswerte, es gibt aber auch die persönlichen Werte. Mhm. Gehören denn dann vielleicht in eine Stellenbeschreibung nicht auch, also relativ früh auch irgendwie der Connect zur Führungskraft? Ja. Also, weil das ist ja eigentlich gar nicht, wir reden jetzt über Entgelttransparenz und man soll das Gehaltsrange und so weiter, aber wenn wir den Satz ernst nehmen, Menschen verlassen oder Mitarbeiterinnen verlassen ihre Führungskraft, müsste da ja eigentlich auch was ich da zum Beispiel immer cool finde, ich weiß nicht, wie du das findest, aber wir reden ja von Augenhöhe, mhm. dass zum Beispiel bevor der Mitarbeiter oder der potenzielle Kandidat, mhm. der schickt ja seinen Lebenslauf. Mhm. Und das heißt, als Führungskraft auch seinen Lebenslauf zu schicken, um ja. diese Augenhöhe zu haben, ja. damit man auch die Chance hat, finde ich cool, finde ich nicht cool. Mhm.
Genau, also würde ich auch definitiv unterschreiben. Stichwort ist ja Realistic Job Preview, ne? Also dass du eine möglichst realistische Einschätzung dessen gibst, was der Job eigentlich wirklich mit sich bringt. So. Das Problem ist ja, und das werdet ihr als Agentur besser wissen als ich, wenn du versuchst, ein großes Unternehmen mit vielen tausend Mitarbeitenden auf Kernwerte runterzubrechen, dann kommst du immer bei den gleichen Worten. Bei den gleichen Worten und gleichen Werten. Ja? Dann geht es dann um Leidenschaft, da geht es um Gemeinsamkeit, da geht es um, ich weiß es nicht. Es sind immer letztlich, wenn du dir die Werte der großen Unternehmen anschaust, sind immer die gleichen. Das sind alles gute Werte. Ich will da überhaupt nichts dagegen sagen. Das Problem ist halt nur, da ist keine Individualität mehr drin. Die können ja drüber stehen, aber dann wirklich einen Zugang zu der Führungskraft zu ermöglichen, das muss ja auch nicht im Text der Stellenanzeige. Du kannst mittlerweile Videos machen, du kannst Einblicke geben, du kannst das Team vorstellen, du kannst sehr, sehr multimedial daran gehen. Und den Leuten einen realistischen Blick darauf geben, mit dieser Führungskraft und diesen Kolleginnen wirst du zusammenarbeiten, ist doch super. Ja, und diese Chancen sollten die Unternehmen, glaube ich, auch nutzen heutzutage, um wirklich dann auch die richtigen, sprich die passenden Leute reinzuholen ins Unternehmen. Ja? Wir haben diese Klage vom Fachkräftemangel, die ist 25 Jahre alt. Und trotzdem erleben wir eben, dass viele Unternehmen auch nicht alle Optionen und Chancen ausnutzen, die man ausnutzen kann. Ne? Und ich finde, das gehört dazu, dass man wirklich sagt, das ist deine Führungskraft, dafür steht die Person und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mit der zusammenarbeiten willst oder nicht.
Wenn wir über Chancen sprechen, kommen wir aus meiner Sicht, du hast den Fachkräftemangel genannt, auch zwangsläufig zum Thema Arbeitsmarkt. Mhm. Da ist ja gerade auch ein ganz wilder Trend, dass gerade auch hochqualifizierte Personen teilweise arbeitslos werden. Mhm. Also Menschen, von denen du vor Jahren gesagt hättest, das passiert nicht. Wie ist so dein Blick auf den Arbeitsmarkt aktuell?
Ja, schizophren so ein bisschen, paradox. Du hast die einen Unternehmen, die immer noch zu wenig Bewerbungen kriegen oder in verschiedenen Bereichen zu wenig Bewerbungen kriegen. Du hast die anderen Unternehmen, die immer mehr kommen, die von Bewerbungen überschwemmt werden geradezu, weil es so verschiedene Trends gibt. Ne? Also wir haben den Freisetzungstrend in der Wirtschaft. Viele Leute verlieren ihren Job, mehr als noch vor Jahren. Du hast den KI-Trend, dass einfach viel einfacher geworden ist, Bewerbungen sozusagen auf Masse zu produzieren und verschiedene andere Trends, die da zusammenlaufen. Das heißt also, du hast mittlerweile so einen wirklich einen paradoxen Arbeitsmarkt. Du hast einen Fachkräftemangel in gewissen Branchen, Nischen und so weiter. Du hast aber eben auch diese Bewerberschwemme teilweise. Ne? Und das ist ja was, das kennen wir eigentlich vom Ausbildungsmarkt schon seit vielen, vielen Jahren, dass jedes Jahr ungefähr genauso viele Ausbildungsplätze frei bleiben, wie Leute keinen Ausbildungsplatz finden ungefähr. Also diese Dualität.
Dieses Matching-Problem.
Genau, genau. Und das finde ich, haben wir im Moment auch auf eine andere Art im Arbeitsmarkt. Ja, und ansonsten natürlich klar, wenn man sich auf die Wirtschaft, wenn man die Wirtschaft anschaut, die reine konjunkturelle Entwicklung, wie soll ich das sagen? Also so einen richtigen Silberstreif am Horizont sehe ich jetzt persönlich noch nicht. Trotzdem bin ich jetzt kein Pessimist. Ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, es wird alles schlimm. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir, also die Menschheit, aber auch Deutschland von mir aus, wenn man sich das als deutsche Wirtschaft, wir haben ja schon immer auch Ideen und Lösungen gefunden. Es kam immer auch was Neues. Aber Fakt ist auch, wenn man sich das jetzt anschaut, gerade punktuell anschaut, hat man natürlich keinen besonders guten Blick, wenn man jetzt auf die kommenden Monate schaut, sieht man jetzt keine wirkliche tolle konjunkturelle Entwicklung.
In dem Zuge wird ja von vielen auch gefordert, von vielen Seiten, genau der Weg, den du gegangen bist. Geht rein in die Selbstständigkeit. Deutschland braucht mehr Unternehmer, Unternehmerinnen. Mm. Natürlich eine persönliche Frage auch, aber wie ist es dir denn mit diesem Switch gelungen? Ich meine, wir haben schon über deine Hochzeit gesprochen und über die zwei Söhne. Von daher finde ich, können wir jetzt auch dieses Thema streifen, ja. Weil es ist ja durchaus herausfordernd. Ich meine, du hast natürlich einen Namen in der Szene und auch viele, aber es ist ja, die Themen, die du hast, könnte man jetzt ja, wenn man sehr ein negativer Mensch ist, sagen, ja, da ist ja auch KI, kann gewisse Anteile klar, irgendwie rausnehmen natürlich. Und wegnehmen. Und deshalb finde ich es auch gut, dass du auf LinkedIn diese, ja, deine Vielseitigkeit zeigst. Weil wenn du nur auf eine Karte setzt, ja, dann wird die rausgenommen und dann ist er weg. Wie ging es dir da mit dem Wechsel? Und, ja. und was glaubst du, ist da auch wichtig, um da langfristig Spaß dran zu haben?
Ja, also genau. Wie soll ich sagen, der Wechsel, der kam ja schon aus diesem Optimismus, den ich gerade genannt habe, schon auch heraus, weil ich grundsätzlich immer ein optimistischer Mensch bin und eigentlich immer Chancen sehe. Und ich auch bei mir persönlich dann durchaus noch ein paar Chancen gesehen habe, die auch nach wie vor sehe. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt weder Angst davor, dass mir KI den Job wegnimmt, noch sehe ich das gerade passieren. Aber ich bin auch gleichzeitig Realist und ich schaue mir natürlich schon die Dinge an und sehe natürlich gewisse Entwicklungen. Ja? Und ich sehe natürlich auch, wie gesagt, das hier hätte man auch heute schon simulieren können. Und man hätte wahrscheinlich nicht so viele Menschen gehabt, die gesagt haben, Mensch, wart ihr das eigentlich wirklich?
11 Labs, du nimmst einfach die Stimme, genau. Stimmklon und genau. Schon ist die Sache rund.
Wie geil das dann wird, das müsste man sehen. Vielleicht sollten wir es parallel mal simulieren lassen, das gleiche Gespräch, weil das wäre vielleicht spannend. Weil wir haben es dann gemacht und wenn man das vielleicht jetzt einfach nochmal simulieren lässt, dann sieht man ja, wie geil das wird. Das sollten wir eigentlich mal testen.
Dann machen wir das doch, das ist doch ein cooler Satz.
Das finde ich eine ziemlich, ziemlich gute Idee, weil ich bin der Überzeugung, es wird nicht so cool. Und wenn es doch cool wird, dann sollen mich die Avatare eines Besseren belehren.
Ich bin gespannt, ob dein Avatar von der Hochzeit erzählt. Da bin ich gespannt.
Zum Beispiel. Ich bin gespannt, wovon der erzählt. Ja, ich bin wirklich gespannt. Und ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig cool wird. Ja,
Machen wir, okay?
Ich fände es geil. Ich fände es geil, auf jeden Fall. Und ich weiß, ihr könnt sowas. Ich weiß, dass ihr könnt die hier sitzen lassen. Und also ihr seid genau der richtige Laden dafür. Von mir aus super gerne. Also wirklich fände ich cool.
Finde ich auch cool. Was mich auch noch interessieren würde, weil normal gehen wir da auch mal so ganz stark rein in ein Thema. Bei uns war es ja so ein bisschen, wir haben uns irgendwie kennengelernt, wir haben mal kurz gequatscht ja. Und dann war so ein bisschen natürlich Persönliches abgeklopft. Was sind denn momentan so die Themen auch, wenn du schreibst, wenn du in Podcasts gehst? Da gibt es ja bestimmt auch Herzensthemen. Mhm. In Herzensthema steckt übrigens auch HR drin. kann man auch so ganz süß verwenden, weil wir über Emotionen gesprochen haben. Was sind denn momentan so deine Herzensthemen? Und jetzt ganz bewusst mit dem Wortwitz referenziert.
Herzensthemen in HR. Also ich finde, es gibt ja, also HR hat ja diese wahnsinnige Bandbreite und ich bin ja auch in allen HR-Bereichen so mit sozusagen immer mal wieder drin. Herzensthema ist immer schon die gesamte sozusagen Recruiting-Prozesskette gewesen, also auch inklusive aller Marken- und Employer-Branding-Themen. Da bin ich eigentlich überhaupt erstmal bei HR reingekommen, über diese gesamte, wie wollen wir eigentlich als Arbeitgeber dastehen. Ja? Und ich sehe das immer als ein extrem internes und externes Thema. Ja? Wir sollten intern gut aufgestellt sein. Das geht auch übrigens um Führungs- und Kulturthemen dann. Und dann können wir extern darüber reden, nicht andersrum. Ne? Also nicht sozusagen die dreckige Wand einfach weiß streichen und sagen, dass das cool ist. Also das war immer schon mein Thema. Change ist immer schon mein Thema gewesen, Transformation. Und ich finde gerade das, auch jetzt Stichwort Herzensthema, ich versuche ja schon immer die Themen auch ein bisschen größer zu denken als nur in die enge HR-Welt rein, sondern wir haben so viele extrem geschulte und erfahrene Change-Leute da draußen in HR und in Beratungen. Ja, wir haben jetzt gleichzeitig eine Welt, in der so viele massive Transformationen gemanagt werden müssen. Und ich denke mir manchmal, warum holen wir diese Expertise dieser Menschen nicht auch auf die politische Ebene und warum ja, kommt sozusagen diese Expertise dort nicht an und rein? Und warum tun wir uns so wahnsinnig schwer mit diesen riesengroßen Umwälzungsprozessen, die wir gerade vor uns haben, wirtschaftlich, Gesundheitswesen, Sozialsystem, Rentensystem und so weiter. Da haben wir einfach wahnsinnige Baustellen im Moment. Warum schaffen wir es nicht, sozusagen die Change-Expertise auch auf diese Ebene zu holen? Das ist so ein Thema, was mich gerade umtreibt, zum Beispiel. Thema KI tatsächlich, also finde ich spannend, dass, wie eben schon gesagt, ich glaube wirklich, ja, Technologie immer mehr, aber gleichzeitig immer mehr Menschlichkeit. Und wir müssen Räume schaffen, um Menschlichkeit zu ermöglichen. Ja, das ist wirklich eine ganz, glaube ich, wesentliche Herausforderung unserer Zeit, Begegnungsräume zu schaffen. Das ist ein Thema, das mich umtreibt und ich könnte wahrscheinlich noch 20 andere nennen. Ja. Also ich finde, fast in jeder HR-Nische steckt eine Magie. Ne? Und es liegt aber eben an uns und auch an den handelnden Personen, die dann auch zu entdecken, ne? Und auch zu nutzen.
Finde ich schön, dass du die Magie ansprichst. Unser Podcast heute heißt der Personalarbeit mit Kniff und Cliff.
Ja.
Auch da sind wir so ein bisschen unterwegs und du schreibst ja auch auf LinkedIn von dem Thema Ecken und Kanten, also Ecken, Kanten, Lehnen. Das ist ja auch so etwas, mit dem du dich positionierst. Wenn wir mal die Kanten und die Kniffe so ein bisschen zusammenpacken, gibt es da irgendwas? Also ich fand jetzt schon cool, wie du gesagt hast, naja, wir haben doch draußen ganz viele Herausforderungen. Warum trennen wir das? Warum packen wir nicht irgendwie Change-Experten aus HR mal irgendwie in diese Welt? Aber gibt es ansonsten irgendwie was, wo du sagst so, hey, das sind echt so Kniffe für HR. Das sind so Sachen, die sind dir auch wichtig in diesen Ansätzen. Weil am Ende ist es ja immer das Gleiche. Es geht darum, Menschen in Organisationen zu bringen, zu gucken, dass die mit Veränderungsprozessen klarkommen. Ja. Also im Kern reden wir seit Jahren ja über das Gleiche. Aber gibt es für dich so Dinge, diese Magie reinzubringen, diese Kanten auch, wo du sagst, ich verstehe nicht, warum es nicht so gemacht wird, warum man nicht mal mehr da oder da drauf achtet.
Also vielleicht zwei Dinge. Einmal Ecken, Kanten, Lehnen. Das ist erstmal nur ein Slogan, sage ich mal. Und das
mag ihn.
Genau, ich mag ihn auch, weil er aus meiner Sicht, also ich arbeite ja auch viel als Moderator, als Speaker auch. Und ich glaube, dafür zu stehen, dass die Leute einen authentischen Redner bekommen. Hier auch sitze ich erstmal in erster Linie als Mensch. Ich habe wenig vorbereitet, ich habe kein Skript. Ich weiß ungefähr, was ich sagen will. Aber wie das dann rauskommt, das ist der Moment, der das hergibt. Ja. Und das finde ich extrem wichtig. Und ich finde, diese Ecken und Kanten sollte man sich auch bewahren. Meine Stärke aus meiner Sicht ist, dass ich eben in den Themen halbwegs sortiert bin und zu vielen HR- oder Arbeitsweltthemen auch was sagen kann. Und das dann aber eben auch spontan. Ne? Deswegen Ecken, Kanten, Lehnen, so statt rund gelutscht. Das ist mal Punkt eins. Jetzt zu den Kniffen. Wir hatten eben schon das Thema Menschenbild. Also ich glaube, super wichtig, wenn du in HR arbeitest, ist nicht zum Zyniker zu werden dem Menschen gegenüber. Also behalt dir ein positives Menschenbild bei. Ein HRler sollte immer daran glauben, dass die Leute wollen und dass die Leute können. Ja, und du bist dann dafür verantwortlich, dass sie auch dürfen. Ja.
Das ist unser Schieberegler.
So. Vertrauen und Kontrolle. Ich würde den Regler immer Richtung Vertrauen, so gut das geht, schieben, damit die Menschen den Eindruck haben, ich bin hier gewollt und ich soll mich hier einbringen und ich will das auch machen, ist meine Meinung. Das Dritte ist Daten, Fakten, Zahlen. Ja, also ich meine, HR ist lange verschrien gewesen und leider oft auch zu Recht, dass es sozusagen so die Bauchgefühlabteilung ist. Ja, wir gucken mal, wie wir es machen. Nasenfaktor, ja, es wird schon passen. Das funktioniert im Gespräch mit dem CEO und mit dem CFO einfach nicht. Und dann kommst du halt unter die Räder und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du an diesem viel beschriebenen Tisch nicht mitsitzen darfst. Das heißt also, du musst schon gucken, dass du deine Tools so sortierst, dass du heutzutage echt sprechfähig bist und deinen Mehrwert fürs Business ganz klar benennen kannst. Das bleibt nicht aus. Das geht auch gleichzeitig mit einer menschenzugewandten Haltung. Das schließt sich nicht aus. Du musst natürlich auch deine Zahlen im Griff haben. Damit meine ich jetzt mal die klassischen Business-Zahlen, also jetzt gar nicht so sehr die People-Data-Analytics-Zahlen. Ja, ich glaube, wenn du das so als Setup erstmal zusammen hast, ja, also die harten Fakten mit den weichen Werten, dazu eine gute Haltung, dann hast du vieles richtig gemacht. Und ich glaube auch, dass es hilft, wenn man sozusagen in so einer besagten CEO-CFO-Diskussion ist, wie soll ich sagen, auch mit einer gewissen Boldness auch da zu sitzen und zu sagen, also wenn wir uns mal dieses Unternehmen hier anschauen, dann bin ich derjenige, der hier für die People und Culture zuständig ist. Und das ist ein verdammt wichtiges Asset. Ja? Und ich sorge dafür, dass das hier funktioniert. Und das ist meine Aufgabe, das zu tun. Ich weiß, das ist jetzt sehr theoretisch. Aber das mal so als Bild mit reinzunehmen, ist, glaube ich, nicht unwichtig. Und dann hast du auch einen anderen Blick auf die Organisation. Denn in vielen Organisationen ist ja so, dass die Führungskräfte sagen, Mensch, HR, die machen ja eh nichts und ich muss eh alles organisieren, Recruiting mache ich selbst, dies mache ich selbst, das mache ich selbst, Rest machen wir Self-Service, HR können wir abwickeln. Und das führt eben auch dazu, dass die Führungskräfte ihre besten Leute in ihrer Abteilung sozusagen covern, ja, und dann die Leute sich eigentlich nicht rausentwickeln können. Da als HR wirklich den Blick drauf zu haben, ich bin hier derjenige oder wir sind das Team, die dafür sorgen, dass da eine gute Mannschaft ist, die auch wirklich alle Möglichkeiten bekommen, sich hier auch weiterzuentwickeln, die hier auch entsprechend gefördert und gefordert werden. Das ist unsere Aufgabe. Und das vom Mindset her mit reinzubringen, das fände ich, glaube ich, manchmal auch ganz gut.
Also ein bisschen der Bundestrainer vielleicht, HR, oder? Der da auf die verschiedenen Teams blickt und guckt, wie kann man so, sagen wir mal, die Gesamtkonstellation auch
vielleicht
miteinander aufstellen. Und wahrscheinlich auch kein Zufall, dass in Mehrwert HR drin steckt, um da nochmal drauf zu bleiben. Also vielleicht ist es auch, spannend ist auch das Thema, das habe ich mit DataDen, also Daniel Mühlbauer, diskutiert, der gesagt hat, es gibt ja kein Bauchgefühl.
Ja.
Finde ich auch cool, weil er sagt, das sind eigentlich alles Daten sozusagen, die für uns verarbeitet sind, die uns prägen. Finde ich auch nochmal irgendwie einen ganz spannenden Ansatz. Mhm. Und was mir auch noch kam im Kontext Führen, es gibt ja viele, die sagen, die Leute, die heute führen, sind wahrscheinlich somit die Letzten, die eine rein humane Workforce letztlich auch zu verantworten haben. Mhm. Und irgendwann wird es humanoid. Also wir werden in eine Rolle kommen, wo wir KI quasi managen und führen und Menschen. Wie stehst du dazu? Also glaubst du, da muss sich dann irgendwie viel verändern? Ist es genauso, dass wir sagen, die KI kriegt dann den Kontrollregler und die Menschen kriegen den Vertrauensregler und dadurch nivelliert sich das dann irgendwie so in der Mitte? Oder wie glaubst du, wird da die Herausforderung dann auch anzugehen?
Das ist ja sozusagen ein Szenario in verschiedenen Abschichtungen. Ne? Also das ist ja jetzt schon so, dass in Führung, in moderner Führung KI ja durchaus eine absolute Rolle spielt. Ja? Also allein schon über Bots, über gewisse Agenten, die schon laufen, ne? das ist klar. Genauso kann ich mich als Führungskraft natürlich auch mit KI auf verschiedenste Führungssituationen auch schon vorbereiten. Das ist alles schon jetzt. Ich sag mal, diese Mannschaft von KI-Mitarbeitenden dann zu führen, das ist für mich immer noch ein bisschen Science-Fiction gefühlt. Wobei ich aber sagen würde, das kann super schnell sein und das kann sein, dass wir in drei Jahren hier sitzen, dass das total für mich nah ist und real und einfach schon stattfindet. Würde ich überhaupt nicht ausschließen wollen. Aber im Moment fällt es mir noch ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Aber es kann einfach nur ich sein. Ja? Deswegen, also es macht mir keine Angst, aber ein gewisses Unbehagen ist dabei, wenn ich mir das vorstelle.
Wie ist es denn so für dich eigentlich? Also du hast jetzt auch Kinder, die jetzt in dieser Welt irgendwie groß werden. Mhm. Und für mich ist es so, also ich bin 1990 geboren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dem Jahr 2060 näher zu sein als dem Jahr 1990. Also weil man auf einmal, früher hast du irgendwie Star Trek geschaut und diese ganzen Sachen und es war irgendwie alles ganz weit weg. So dieser technologische Fortschritt heute ist so, ja, wir haben halt so KI. Also du bereitest dich auf was vor und dann kriegst du schon mal einen Text geschrieben und wenn es dir nicht passt, werden nochmal die Informationen inkludiert. Also wie nimmst du die Welt wahr? Also hast du auch das Gefühl, Mensch, also ich bin so nah an der Zukunft dran, wie es mir wahrscheinlich in jungen Jahren niemals hätte erträumt.
Ja, einerseits, klar, also die Fortschritte auf dem Feld, also die Technologie im Alltag, ich glaube, das hätte man sich so nicht vorstellen können. Gleichzeitig, wenn du dir überlegst, was wir damals in meinen Kinderbüchern war, im Jahr 2000 waren fliegende Autos, ne? Oder bei Zurück in die Zukunft 2, war schon vor ein paar Jahren zurück, wär alles am Fliegen gewesen und Hoverboards und so. So hat es ja dann auch nicht stattgefunden. Ne? Also vieles bleibt, da waren wir wieder, sind wir wieder bei dem, ne? Vieles bleibt dann doch auch im Kern ähnlich, wie es ist. Aber manches und vieles verändert sich auch immer zugleich. Wenn ich jetzt auf die Welt schaue, die meine Kinder vor sich haben, ja, da kann man natürlich auch, ich habe es eben schon gesagt, man kann sich auf verschiedene Dinge, kann man natürlich sehr kritisch schauen und man kann natürlich wirklich sich überlegen, vielleicht so ein bisschen, dass so die Glory Days so ein bisschen over sind. Ja, so im Sinne von, wir hatten ich bin 82er Jahrgang, da waren definitiv in den 90ern war sehr viel Sorgenfreiheit da. Auch wenn ich jetzt mal auch auf den Arbeitsmarkt anschaue, die Jahre zwischen 2010 und 2020 war eine reine Boomphase. Ja? Die Hallen bei der Zukunft Personal, die Recruiting-Hallen sind jedes Jahr größer geworden. Ja? Und das ist natürlich deutlich, deutlich anders. Ne? Und trotzdem habe ich immer einen positiven Blick in die Zukunft. Ich glaube schon, das habe ich eben schon mal gesagt, die Menschheit war eigentlich immer in der Lage, neue Lösungen zu finden. So, ne? Das Einzige, wovor ich wirklich Respekt habe, und das ist etwas, was neu ist, was in den letzten 5 Jahren neu gekommen ist, ist schon der Gedanke, dass, wie soll ich sagen, potenziell natürlich auch viel Change in der Menschheitsgeschichte immer erst durch wirklich krasse Veränderungen, also große gesellschaftliche, teilweise auch schreckliche Veränderungen passiert ist. Ne? Und das wäre natürlich, das ist das Einzige, wofür ich wirklich Angst habe, dass Katastrophen wirklich brutaler Art passieren könnten. Aber das ist nichts, was mich sozusagen hemmt in meinem Alltag. Grundsätzlich bin ich immer ein positiver Mensch und ich habe auch einen positiven Ausblick in die Zukunft. Und ich glaube, dass auch die junge Generation, trotz aller Social Media, trotz aller KI, trotz aller Beklopptheiten, die wir mittlerweile älteren Leute ja dann schon wieder sehen, wo wir denken, oh Mensch, was machen die da eigentlich? Die werden das schon hinkriegen. Die haben es bisher immer hingekriegt. Und die älteren Leute haben immer gedacht, oh, was machen die da für einen Scheiß? Die haben es trotzdem immer hinbekommen. Deswegen, also da bin ich schon positiv.
finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass du dem ganzen Thema nicht mit Verbot begegnest, weil ich glaube, das macht es nur attraktiver. Also ich glaube, immer wenn du als Elternteil sagst, das darfst du nicht und so. Ja. Also ich bin jetzt kein Papa, aber so habe ich es zumindest vorgelebt bekommen, weil dieses Verbot, ich glaube wirklich ganz fest dran, dass Spiele ab 18 für 15-Jährige so interessant sind, weil da ab 18 draufsteht. Würde man das nicht draufschreiben, dann wäre das einfach so, kommt dann schon irgendwie oder ist gar nicht so heiß. Und was ich auch gut finde, und das ist auch etwas, was so ein bisschen meine Philosophie ist, wir fokussieren uns immer sehr auf den Change, die Transformation, aber nie so auf das Kontinuitätsmanagement. Es bleiben im Kern, und das finde ich so in der HR-Welt, das stört mich auch, weil es so ein bisschen, auf der einen Seite, wir kommen ja nicht an. Ich glaube, der Mensch hat ganz oft so den Wunsch von ankommen, ist aber immer auf dem Weg.
Ja.
Aber wir gucken uns nie an, was auch gleich bleibt.
Ja.
Und deshalb finde ich, wenn wir von Change-Management, müssten wir auch sagen, so ein bisschen Continuity-Management, dass man auch darauf fokussiert. Und deshalb bin ich immer von dem Wort Change-Management nicht der allergrößte Freund, auch wenn es natürlich du auf einer Webseite führen musst. Aber es ist so, es führt dich halt auch so weg von dem Dingen, an denen du dich festhalten kannst und macht es dann auch ungleich schwerer, weil du immer denkst, ja, die Erde wackelt, der Boden wackelt und ich habe irgendwie keinen festen Stand.
Ja, ja, ja. Ja, zumal ja auch der Change-Begriff früher, ja, das hat sich ja alles verändert, aber früher ja tatsächlich so definiert war, wir haben Zustand A, den bauen wir um und dann wird wieder alles neu eingefroren, ja, und dann ist Zustand B und dann geht's weiter, so ungefähr. Das ist ja nicht realistisch. Das weiß man ja auch in der Change-Theorie längst und in der Change-Praxis. Aber ich bin totaler Freund auch von dieser Idee des kontinuierlichen Wachstums, ne, fürs Individuum, aber eben auch für die Organisation. Es bleibt immer alles im Wandel, alles im Fluss. Das ist so. Das ist Zen, aber es ist auch einfach die Realität.
Apropos Zen, finde ich schön, dass du auch das ins Feld führst. Hast du für dich so ein Lebensmotto oder ein Mantra? Weil du sagst, du bist irgendwie schon immer so auch ein positiver Mensch und da muss man, finde ich, ja schon auch was dafür tun. Das ist ja nichts, was einem zukommt. Also ich denke mal, der Sport trägt wahrscheinlich dazu bei, vielleicht auch die Hochzeit, die wir jetzt gerade gehört haben. Aber machst du ansonsten was? Hast du ein Lebensmotto, irgendwie so ein Mantra, wo du sagst, da erinnere ich mich jeden Tag dran?
Habe ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht, das ist jetzt spontan, aber wir haben, ich habe eine ich habe zum Glück, ich bin in der wunderbaren Lage, viele Freunde zu haben. Und eine Gruppe an Freunden, wir machen einmal im Jahr eine Fahrradtour mit Gitarren auf dem Rücken. Also da ist weniger Fahrrad, mehr Gitarre. Ja, und was man noch so macht, wenn man Gitarren auf dem Rücken hat. Sind wir so, weiß ich nicht, immer so irgendwas zwischen 8 und 14 Leuten, die irgendwo durch die Lande fahren, versuchen immer woanders zu sein. Und jetzt kommt es zum Motto. Da ist relativ spontan nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr ein Lied entstanden, das hat den gölschen Titel "Et hätt doch immer Jotje Jange". Das ist ja eigentlich das positive Motto, ne? Malure nach vorne und et geht noch immer voran, ne? Und "Et hätt noch immer Jotje Jange" ist eins von den 10 gölschen Grundgesetzen. Und finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch ein ziemlich gutes Motto, weil du, wie soll man sagen, man kann es jetzt auch verschiedentlich interpretieren. Du kannst auch sagen, ja, ich lasse immer 5 gerade sein und kommst du heute nicht, kommst du morgen. Das könnte man auch so interpretieren, das meine ich aber nicht damit, sondern ich meine damit, lass uns das mal machen, lass uns mal nach vorne gehen und dann wird es schon klappen, wenn wir auch, ne, Stichwort Werte, Haltung, Führung, wenn wir das gemeinsam angehen und einander auch vertrauen, dann wird es schon klappen. Das, so sehe ich das, so interpretiere ich das. Und wir haben damals dann tatsächlich daraus einen Song gemacht, genau, und den auch aufgenommen. Das war sehr schön. Es hätte noch immer Jotje Jange. Also das nehme ich jetzt mal als mein Leitmotto.
Love it, ich habe gleich auch noch was für dich in meinem wilden Kopf. Ist gerade bei Fahrrad übrigens auch vielleicht die nächste Idee geboren worden für dein Event. Fahrrad hat ja auch HR. Also vielleicht machen wir auch was aus dem Thema Fahrradfahren. Könnten wir auch ein cooles HR-Format machen. Vielleicht nicht nur den
HR-Fahrradtour.
Ja, die HR-Fahrradtour.
Ja, sehr gut.
Und dann sagen wir, es hätte noch immer gut gegangen. Also ich meine, vielleicht wäre das auch was. Dadurch, dass du jetzt nicht so das klare Lebensmotto oder Mantra hast und den jetzt auch Zen angesprochen hast, habe ich einen kleinen Glückskeks für dich dabei. Du bist ja glücklich. Das heißt, du kannst ihn snacken, du kannst dich mit dem Inhalt befassen.
Darf ich den jetzt hier live und...
Absolut, genau so ist es gedacht.
Sehr gut.
Genau, einfach mal trauen. Es hätte noch immer Jotje Jange.
Es hätte noch immer Jotje Jange.
Genau.
So, jetzt müssen wir hier mit den Krümmel... Das krümmelt ein bisschen.
Ich habe vorhin schon gesaugt, ich mache das gerne nachher.
Ja, ja, das ist hier ist direkt der Industriesauger ist. Oh Gott, hier in meinem Alter ist das mit der Anerkennung für gut geleistete Arbeit ist der Schlüssel zu noch besserer Arbeit. So, da haben wir es doch. Anerkennung für gut geleistete Arbeit ist der Schlüssel zu noch besserer Arbeit. Wir waren eben schon bei... Man muss Erfolge auch feiern und man muss Erfolge auch würdigen. Ne? Also das geht übrigens auch ins Vergütungsthema ja mit rein. Ne? Ich habe jetzt neulich eine Studie von Kienbaum gelesen, dass das Thema tatsächlich persönliche Anerkennung im monetären Sinne auch wieder zurückkommt so langsam, dass immer mehr auch den persönlichen Bonus immer mehr auch tatsächlich wieder mit reinnehmen. Aber wir behalten es mal nicht monetär bei und sagen, dass gute Arbeit auch gewürdigt gehört und das ist eine klassische Führungsaufgabe. Allerdings mit dem Essen, das wird jetzt schwierig hier parallel.
Du kannst ihn festhalten, du kannst ihn hinlegen.
Ich lege ihn ab und esse ihn später.
Richtig, an dem Bordbistro oder so.
Also. Nee, gleich jetzt hier nach unserer Aufnahme.
Ja, finde ich gut, was du sagst. Ich finde, diese persönliche Anerkennung bezieht sich aber halt vor allem auch darum, dass du nicht so ein globales Lob aussprichst. Also ich finde, du machst eine tolle Arbeit, einen tollen Job. Ja. Und das ist ja meistens etwas, wenn Führungskräfte den Connect verlieren, aber den irgendwie halten wollen und sagen, ha Mensch, super gemacht.
Unspezifisches Lob.
Und dann genau, dann ist die Frage so halt für was. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch im Thema Führen, da wiederum das Individuelle passt wunderbar auch zu dem, was du gesagt hast. Jeder will irgendwie das Gleiche, aber braucht es irgendwie auch ein bisschen anders, weil das Lob braucht jeder, aber individuell abstrahiert muss dann im Endeffekt auch sein, was du wirklich der Person auch mitgeben magst.
Wollen ja viele Mitarbeitende nicht hören, aber Führung und Erziehung sind da ja durchaus an ganz, ganz vielen Punkten sehr ähnlich. Und auch da ist es ja so, bei den Kindern hilft es ja auch insbesondere, nicht, dass ich das immer richtig mache, aber je spezifischer das, was du benennst, also Lob natürlich sehr gut, aber auch selbst wenn du kritische Punkte benennst, wenn du es spezifisch machst, dann kommt es natürlich viel eher an, als wenn du es global machst.
Ja. Und auch mit einer zeitlichen Taktung, dann sind wir wieder beim Hund, also dann bringen wir das alles zusammen.
Auch das geht, ja.
Und Dating hat ja auch viel mit Recruiting zu tun, finde ich immer. Also das ist, das kann man auch auf jeden Fall auch darauf beziehen. Also von daher um
nicht so die Routine leider.
Ja, das ist so. Was ich dich auch nochmal mit deinem journalistischen Hintergrund bitten würde, oder das ist natürlich jetzt auch ein bisschen spontan, aber ich traue dir das durchaus zu. Hast du denn so für das nächste Jahr oder so für die Zukunft vielleicht so eine reißerische Headline für uns, dass du sagst, so ist so dein Bild von der Zukunft. Du darfst da natürlich auch gerne einen Schluck Wasser trinken oder kurz drüber nachdenken.
Ja.
Hat er gleich.
Nee, was heißt, aber ich habe, da bleibe ich auch dabei und das meine ich ernst. Also ich finde, unsere Superkraft ist die Menschlichkeit. Habe ich auch schon mal auf einer anderen Bühne gesagt, aber ich finde, da stehe ich auch dazu, weil ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, dann können die Avatare machen, was sie wollen. Wir werden es jetzt hier in dem Nachgang ja sehen, ob sie es besser machen oder so. Aber wenn wir uns als authentische Persönlichkeiten ernst nehmen, dann kann uns erstmal keiner was. Ja? Also das auch wenn ich dich, also nicht nur uns selbst, sondern auch dich und alle anderen hier im Raum als Persönlichkeit, als Menschen ernst und wahrnehme, dann, ich glaube, dann kann uns insgesamt keiner was. So, das ist mal Punkt eins. Und das zweite ist, das war auch so ein Thema, du hattest es da angesprochen mit dem Fachjournalist des Jahres, das war nach Corona, hat sich so eine neue, wie soll ich sagen, ein neuer Blick, finde ich, auf Wirtschaft und Gesellschaft rausgebildet, jedenfalls bei mir. Und das war für mich so ein bisschen das Ende des Entweder-Oder, habe ich damals darüber geschrieben. Weil sich ja immer stärker diese harten Fronten rausbilden. Entweder oder, schwarz oder weiß, ja. Rein oder raus, an oder aus. Das ist irgendwie so der neue Kontext, ja. Also das Stichwort Ragebait, ja. Du findest irgendwas super oder extrem scheiße. Und ja, so funktioniert es halt nicht. Ne? Und ich glaube, irgendwo in der Mitte, irgendwo beim Kompromiss, irgendwo in der Abwägung und in der Aushandlung, da liegt die Zukunft. Ne? Und deswegen, also das wäre nochmal so ein Appell. Ach, Appell soll ich an die Kamera machen. Also das Ende des Entweder-Oder und unsere Superkraft ist die Menschlichkeit. Das wären so meine zwei Schlagworte.
Das Ende des Entweder-Oder, da würde ich gerne nochmal einsteigen. Wenn wir jetzt auf das Thema Recruiting nochmal blicken und du fragst zum Beispiel dein Team, wie findest du den Kandidat, die Kandidatin? Mhm. Dann gibt es ja manchmal auch die Frage, ja, auf der Dimension, auf der, mich nervt es. Weil ich mir immer denke so, ich will von dir schon auch eine Entscheidung. Also, weil wir wissen es ja nie. Also, was können wir mit Sicherheit sagen? Also, wenn eine Fußballmannschaft in die Saison geht, haben wir auch irgendwie nur eine Wahrscheinlichkeit, aber wir wissen es nicht. So, das heißt, das ist eine Sache, das ist eine Antwort, die gibt mir da nichts, weil ich mir denke, ja klar, also diese Antwort können wir uns auch sparen, weil wir wissen es natürlich nicht. Auch wenn wir uns das tot diskutieren und Listen schreiben. Deshalb finde ich es da, also gerade auch auf die HR-Welt bezogen oder auch wenn wir sagen, Daten werden für HR wichtiger, dann helfen die uns ja schon. Oder sollen sie uns ja helfen, in ein Ja oder Nein zu gehen?
Ja, klar, natürlich. Aber andererseits, wir haben ja auch viel über Menschlichkeit und so gesprochen. Da muss man ja schon auch ein paar Dimensionen muss man ja auch aufmachen. Also wenn es jetzt ein neuer Mitarbeitender werden soll, dann kann es ja gut sein, dass der schon gewisse Skills hat, die der neue Job braucht. Bei anderen aber möglicherweise noch nicht da ist, wo wir ihn eigentlich gerne haben würden oder sie, wo wir aber, Stichwort Potenzial, dieses Potenzial sehen und dann beim Matching-Aspekt sagen würden, Mensch, kulturell passt die Person aber richtig gut rein. Und deswegen sagen wir ja in der Gesamtabwägung.
Und so mag ich es, genau, weil so finde ich, wird auch ein Schluss drauf, weil dieses, also vielleicht ist für mich keine Antwort. Ja. Wenn ich dich frage, machen wir einen Podcast zusammen und dann kannst du drüber nachdenken, dann kannst du auch einen Tee trinken und ein Gitarrenlied spielen oder Fahrrad fahren, aber am Ende ja oder nein. Ja, so. Ja. Und deshalb sage ich, das ist auch immer so ein bisschen wie beim Dating mit Recruiting oder mit HR, weil am Ende müssen wir uns ja entscheiden. Mhm. Also wir können nicht entscheiden, genau wie wir nicht kommunizieren können, können wir nicht entscheiden. Das war mir nochmal so zu dem Entweder-Oder wichtig, da deine Perspektive zu haben.
Auf jeden Fall, genau. Wenn wir die Optionen haben, das gilt fürs Dating, gilt aber auch fürs Recruiting. Ne? Also man braucht schon Optionen, um dann auch ja oder nein sagen zu können. Wenn man natürlich händeringend die ganze Zeit nur sucht und kriegt keinen, dann ist es ein bisschen doof.
Du hattest heute auch viele Optionen. Im Zug hattest du keine, weil da warst du dann gefangen. Da ging es dann weiter
nachher. Die sind mir alle genommen worden, meine Optionen.
Hoffentlich hattest du heute mehr Optionen im Podcast. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das klare Ja, was du mir von Anfang an gegeben hast, hier in den Podcast zu kommen. Also wie gesagt, du bist ein Mensch, den ich wirklich schon sehr lange auch beobachte, von dem ich großen Respekt und eine große Hochachtung habe, weil ja, du bist einfach so, also dieses Positive, finde ich, kommt bei dir total authentisch rüber, dass du einfach erstmal positiv bist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum du in deinem in deinem Sein erfolgreich bist. Und das ist wahrscheinlich dann, um auf den Titel nochmal zu referenzieren, ja, sowohl Cliff als auch Kniff gleichermaßen. Also da haben wir dann kein Entweder-Oder, sondern auch beides synergetisch zusammengeführt. Deshalb ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen.
Vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank deinem Team hier. Also wirklich danke für die tolle, wertschätzende Willkommenheißung, auch wenn das kein deutsches Wort ist. War schön, bei euch zu sein und ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auf die Folge mit den Avataren, erst recht.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, also die Folge mit den Avataren, ich bin gespannt, vielleicht macht sie es besser als wir, dann müssen wir nochmal drüber...
Dann haben wir ein Problem, aber...
Dann strahlen wir die einfach nicht aus. Wenn wir sagen, die war besser, dann hört ihr nie wieder davon, also das heißt, das ist jetzt quasi der Entweder-Oder-Test. Wir sagen auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank an euch, denn ihr hattet auch wieder die Option Entweder-Oder, ihr habt hoffentlich alle reingehört, deshalb vielen Dank für eure Zeit. Aufmerksamkeit ist in diesen Zeiten das größte Geschenk, was man bekommen kann. Ihr habt es uns heute gegeben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und im besten Sinne von dem, was du gesagt hast, bleibt positiv. Und natürlich, wenn ihr Kontakt zu dir wollt, ich glaube, man kann dich auf LinkedIn adden, da bist du rege gefollowter Mensch, einfach anschreiben und dann gerne mit dir positiv in den Kontakt gehen.
Super gerne, freue ich mich drauf, war schön bei euch zu sein, vielen Dank, alles Gute, ciao, ciao.
People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht, die KI-generierte Version. Heute Cliff Lehnen mit seiner Perspektive auf Personalarbeit im Spannungsfeld zwischen persönlichen und technologisch geprägten Touchpoints sowie die Rolle von HR heute und in Zukunft. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr hochtrabend, was wir heute hier gemeinsam vorhaben, Cliff.
Ja, absolut. Aber ich glaube, manchmal darf es erstmal groß klingen, solange man es danach wieder verständlich macht.
Du bist im HR-Kontext ja jemand, an dem man schwer vorbeikommt. Journalist, ehemaliger Chefredakteur der Personalwirtschaft, Speaker, Moderator, Podcaster. Mitte 2023 hast du dich selbstständig gemacht. Wie kam es dazu?
Ich glaube, ich wollte näher an die Wirkung ran. Als Journalist beobachtest du viel, ordnest ein, stellst Fragen. Das ist mein Handwerk und bleibt es auch. Aber irgendwann hatte ich Lust, nicht nur über Wandel zu schreiben, sondern Formate zu bauen, Gespräche zu führen, auf Bühnen zu stehen und Organisationen direkt in Bewegung zu bringen. Also weniger Abstand, mehr Raum, mehr eigene Themen, mehr eigene Formate, mehr Beinfreiheit.
Was interessiert dich an HR gerade besonders und welche Rolle spielt Technologie dabei?
Mich interessiert die Spannung zwischen Anspruch und Alltag. HR spricht viel über Kultur, Purpose, Transformation, Employee Experience. Alles wichtige Begriffe. Aber die eigentliche Frage ist, was davon kommt wirklich bei Menschen an? Wenn Mitarbeitende sich nicht gehört fühlen, Führungskräfte überlastet sind oder Entscheidungen unklar bleiben, dann reicht kein schönes Konzept. Dann muss HR dahin, wo es unbequem wird. In echte Gespräche, in Zielkonflikte, in Machtfragen. Technologie kann HR enorm helfen, bei Routinen, bei Analyse, bei Kommunikation, bei Vorbereitung. Aber KI löst keine unklare Haltung. Wenn ein Unternehmen nicht weiß, wie es mit Menschen umgehen will, macht ein Tool das nicht besser. Es macht es höchstens schneller. Deshalb ist die entscheidende Frage nicht, was können wir automatisieren, sondern was sollten wir automatisieren und wo braucht es bewusst menschliche Nähe?
Du sprichst auch von Menschlichkeit als Superkraft. Was meinst du damit?
Menschlichkeit ist für mich eine Fähigkeit. Zuhören, Spannungen aushalten, klar sprechen, Widerspruch zulassen. Das klingt weich, ist aber im Organisationsalltag ziemlich hart. Gerade weil KI und Automatisierung stärker werden, wird echte Verbindung wichtiger. Informationen werden billiger, Vertrauen bleibt knapp. HR müsste stärker übersetzen. Zwischen Management und Mitarbeitenden, zwischen Kennzahlen und Kultur, zwischen Strategie und Alltag.
Was müsste HR deiner Meinung nach besser können?
Oft wird formal kommuniziert, aber es entsteht keine Resonanz. Alle haben etwas gehört, aber niemand weiß so richtig, was es für den eigenen Arbeitsalltag bedeutet. Genau da kann HR wertvoll sein. Nicht nur Programme ausrollen, sondern Bedeutung herstellen. Urteilskraft. HR muss besser unterscheiden, was ist Trend, was ist Substanz, was ist echtes Problem, was ist nur Buzzword, was braucht ein Tool und was braucht ein Gespräch.
Wenn du nach vorne schaust, was wird für HR in den nächsten Jahren entscheidend? Und was wäre dein Wunsch an HR?
Wir leben in einer Arbeitswelt, in der vieles gleichzeitig wahr ist. Menschen wollen Freiheit und Sicherheit. Unternehmen wollen Tempo und Bindung. Führung soll empathisch sein und liefern. Dafür braucht es keine einfachen Parolen, sondern präzises Denken. Mutiger werden, aber konkreter. Nicht jedes Problem braucht ein großes Programm. Manchmal braucht es einen klaren Satz, ein ehrliches Gespräch oder eine bessere Entscheidung. HR sollte weniger Angst haben, Dinge auszusprechen und gleichzeitig genauer hinschauen, was wirklich wirkt.